SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Harry Potter und der Stein der Weisen. In dieser Woche vor 25 Jahren ist in England der erste Band von J.K. Rowlings Buchreihe über den Zauberschüler Harry und seine Verbündeten erschienen, die gegen das Böse in immer neuer Gestalt kämpfen, mit Herz und Zaubersprüchen und meistens am magischen Internat Hogwarts. Ein Riesenerfolg, in 80 Sprachen übersetzt, allein in deutscher Sprache über 33 Millionen Mal verkauft. Und inmitten des gewaltigen Fankults um diese Serie hat sich aus der fantastischen Welt heraus ein ganz realer Sport entwickelt. Quidditch ist noch, könnte man sagen, eine Randsportart, wird aber auf der ganzen Welt gespielt. Es gibt Nationalverbände in Italien oder Irland, genauso wie in Indien, in Norwegen, wie in Neuseeland, in den Vereinigten Staaten, wie in Vietnam. Mit Weltmeisterschaften, Champions League und allem, was dazugehört. Die deutsche Quidditch-Nationalmannschaft trainiert Marco Ziegaus aus. Und ich darf jetzt einen Satz sagen, den ich immer schon mal sagen wollte. Guten Abend, Herr Bundestrainer.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Wir sprechen gleich genauer über den Ablauf und die Regeln von Quidditch. In den Büchern fliegen die Spieler auf Besen. Da stutzt man zum ersten Mal. Der erste Rennbesen von Harry Potter war ein Nimbus 2000. Im dritten Band kriegt er dann einen Feuerblitz. Wie wichtig ist Ihren Spielern das Besenmodell?
Tatsächlich gar nicht mal so unwichtig. Also es gibt jetzt keine Besenmodelle. Aber jedes Team hat so seine eigene Art und Weise, wie man Besen baut. Also die sind in der Regel Marke Eigenbau. Und manche mögen sie ein bisschen dicker, manche ein bisschen dünner, manche ein bisschen schwerer, andere ein bisschen leichter. Und da gibt es einfach verschiedene Materialien, verschiedene Bauweisen. Und jedes Team hat da so seinen eigenen Way of Building a Broom.
Aber nur damit die Hörer sich jetzt nicht irgendwelche Reisigbesen vorstellen, es sind im Grunde sind Plastikrohre, ne? Die genau. Sind so ein bisschen stilisiert, die Besen.
Ja. Genau, das sind eigentlich nur noch PVC-Rohre, meistens tatsächlich aus Abwasserrohren oder Trinkwasserrohren gebaut. Dann eben mit Kappen vorne und hinten. Oder manche greifen auch einfach zu Gymnastikstangen, wie sie einfach im Sporthandel verfügbar sind. Früher gab es wirklich tatsächlich Besen mit Schweif hinten dran und aus Holz. Das wurde aber abgeschafft, weil es einfach zu gefährlich geworden ist. Wenn so ein Holzbesen splittert und bricht, dann können da böse Verletzungen entstehen.
Vielleicht klingt da schon an, dass so ein Quidditch-Turnier wirklich Sport ist. Keine spleenige Potter-Fan-Convention, bei der sie als Harry oder Hermine verkleidet wird, sondern ein ernsthafter Sport, natürlich mit einem gewissen Spaßfaktor. Welches Land ist denn zurzeit besonders stark im Quidditch-Weltvergleich?
Also weltweit muss man sagen, dass die USA das stärkste Land sind. Sind auch das Land mit den meisten Teams und den meisten SpielerInnen. Danach würde ich sagen Australien, UK, also England und Deutschland.
Deutschland also immerhin in den Top 5?
Würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
Genau. Wie haben Sie denn und wann Quidditch im wahren Leben entdeckt? Also sicher hoffe ich nach vollständiger Lektüre der 7 Harry Potter Bücher.
Ja, tatsächlich. Allerdings haben die Harry Potter Bücher für mich wenig mit Quidditch zu tun. Beziehungsweise haben nicht dazu beigetragen, dass ich zum Quidditch komme. Ich habe Quidditch 2015 angefangen. Und zwar habe ich da an einer Reportage über die Uni Passau teilgenommen. Und die Redakteurin hat eben erfahren, dass es Quidditch an der Uni Passau gibt. Und das musste unbedingt eingebaut werden. Und ja, dann habe ich eben dem Quidditch-Team geschrieben, ob ich mal mit Kamerateam vorbeikommen könnte. Und die meinten, gerne, aber vielleicht sollte ich einfach schon ein, zwei Mal davor vorbeikommen, damit ich mich nicht total blöd anstelle im Training. Und ja, dann hat es mir so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin.
Ich habe bis heute in echt noch nie ein Quidditch-Spiel gesehen, live, wie vermutlich die meisten, die jetzt zuhören. Aber es gibt im Internet zahllose Videos, wo man sich einen Eindruck verschaffen kann. Ich glaube, wir erklären es am besten mal. Also ich habe mir jetzt gemerkt, eine Mannschaft hat erst 6 und dann 7 Spieler und Spielerinnen. Es gibt die Jäger, die Treiber, die Hüter. Die tragen alle unterschiedliche Stirnbänder, damit man sie unterscheiden kann. Und ab der 18. Minute kommen die Sucher dazu. Jetzt, genau. Wer macht was?
Ja, also man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass es einfach verschiedene Bälle auch noch gibt. Das hilft beim Verständnis. Und ich würde mal sagen, wir fangen an mit dem Quaffle. Der Quaffle ist genauso auch wie in Harry Potter. Das ist der Ball, mit dem man Tore erzielt. Ja, und mit dem spielen die ChaserInnen und die KeeperInnen, also auf Deutsch wären es die JägerInnen und HüterInnen. Ja, diese Quaffle, das ist ein Volleyball, der ist nicht ganz aufgepumpt, sodass man ihn ordentlich greifen kann.
Weil man ja auch nur eine Hand zur Verfügung hat, ne?
Man kann auch zwei Hände benutzen, aber dann kann man nicht so gut laufen. Man hat ja den Besen zwischen den Beinen. Und dann gibt es noch die Bludger oder Klatscher auf Deutsch. Davon gibt es 3 und damit kann man andere Leute abwerfen. Mit denen dürfen aber nur die BieterInnen oder TreiberInnen spielen. Und in Harry Potter ist es so, dass er Fred und George zum Beispiel haben ja so einen Knüppel in der Hand, mit dem sie eben diese Klatscher schlagen und auf andere Gegenspielerinnen treiben.
Die Klatscher sind auch Bälle, ne? Bisschen weichere.
Genau, das sind auch Bälle, genau. Das sind Bälle, die in Amerika zum Beispiel für Völkerball oder so ähnliches für Völkerball eingesetzt werden. Und die können bei uns einfach in der Hand gehalten werden und dann eben auf Gegnerinnen geworfen werden.
Das Tor kann man noch dazu sagen, oder die Tore, das sind so Metallringe am Ende des Spielfelds. Wir müssen vielleicht nicht in alle Details gehen. Also was mich besonders noch interessiert, ist natürlich der Snitch oder Schnatz auf Deutsch. Bei Harry Potter ist es ein kleiner goldener Ball mit Flügeln, der irrsinnig schnell über dem Spielfeld auf und ab und hin und her saust. In echt gibt es sowas natürlich nicht. Wie hat man den Schnatz realisiert?
Ja, das ist in echten Quidditch, also bei uns ist das eine Person, eine unparteiische Person. Mhm. Und die ist in der Regel in Gelb gekleidet und hat hinten an ihrer Hose mit Klettverschluss eine Socke mit einem Tennisball drin befestigt. Und die wird verteidigt von dem Snitchrunner.
Der will nicht, dass man ihm diesen Ball klaut.
Richtig, genau. Da gibt es mehrere Strategien. Die können teilweise einfach weglaufen vor einem oder sich mit Händen und Füßen verteidigen. So ein bisschen wie beim Wrestling fast.
Wir sprachen von den Besen schon kurz, die also anders als auf Hogwarts nicht fliegen, sondern durch Plastikrohre ersetzt wurden. Ich habe eine Quidditch-Spielerin auf YouTube sagen hören, das sei auch ein Idiotenfilter, sagt die, weil wenn jemand zu steif oder zu eitel oder zu wenig für Quatsch zu haben ist, der will auch nicht mit so einem Rohr zwischen den Beinen über den Platz rennen. Und so jemand braucht man dann bei Quidditch auch nicht. Ist das ein guter Punkt?
Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, ja. Quidditch ist eine sehr inklusive Community. Man muss die Fähigkeit haben, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, auf jeden Fall, um dazu zu passen, denke ich.
Ich sah auf YouTube ein Interview mit einem Schnatz oder eben Schnatz, also der Spieler heißt Schnatz und der Ball heißt auch Schnatz, den er in seiner Socke
dabei hat. Eigentlich Snitchrunner oder Schnatzläufer.
Oh, okay.
Und der Schnatz ist der Ball.
Und dieser Snitchrunner, der trug einen Beißschutz, so wie ein Boxer, und hatte auch eine Schramme am Kinn. Und Sie sprachen gerade auch schon von Wrestling. Also wie brutal geht's denn dann zu beim Quidditch, dieser spaßigen Sportart?
Ich würde es am ehesten mit Rugby vergleichen. Also da wird unordentlich getackelt, da wird auch ineinander reingerannt. Aber wir haben jetzt nicht wie beim American Football noch Körperschutz, also so ein Panzer, sondern eben wie beim Rugby nur den Mundschutz, der die Zähne beschützt.
Und Sie sprachen gerade schon von Inklusion. Also Quidditch wird immer gemischt gespielt, männlich, weiblich, non-binär, alles geht. In einer Mannschaft in Deutschland dürfen sogar höchstens 3 Spieler vom selben Geschlecht sein. Würden Sie sagen, diese Diversität, die erzeugt auch ein anderes Klima auf dem Platz und im Publikum?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein großer Faktor darin, warum die Community so inklusiv ist. Das wird auch sehr stark verteidigt innerhalb der Community, dass man eben diese Gender Rule beibehält. Und Teams, die irgendwie versuchen, da Wege drumherum zu finden, werden oft sehr stark kritisiert.
Was passiert da, wenn Sie sagen, Teams versuchen, Wege drumherum zu finden?
Naja, also das ist ein bisschen schwierig, aber es ist ja in Quidditch wird jede Person hat das Geschlecht, von der sie sagt, dass sie es hat.
Mm-hmm.
So, natürlich gibt es dann Kontroversen, wenn bestimmte Teams sehr erfolgreich sind und halt hauptsächlich Personen auf dem Feld haben, die, wir sagen, assigned male at birth, also die mit einem männlichen Körper geboren worden sind.
Ja.
Das hat das Problem, dass eben dann viele Frauen da rein körperlich nicht mithalten können und dann indirekt ausgeschlossen werden. Und das wird sehr stark kritisiert.
Verstehe. Also es gibt Streitfälle, aber das Prinzip ist klar. Und es ist trotzdem, sagen Sie, ein Vollkontaktsport, oder haben wir gesehen, eine Quidditch-begeisterte Kollegin hier beim SWR, die hat uns gesagt, dass sie sich dadurch zum ersten Mal beim Sport auch getraut hat, kräftiger zuzupacken und auch mal jemanden zu rempeln. Also hat Quidditch auch was Befreiendes? Kennen Sie solche Kommentare auch?
Kenne ich ganz viele, ja. Für viele Leute ist Quidditch der erste Teamsport oder auch der erste Ballsport, den sie betreiben. Damit kämpfen wir natürlich auch ein bisschen, weil wir viele keine Erfahrung mitbringen. Aber es ist auch sehr bereichernd zu sehen, wie Leute vielleicht zunächst sehr schüchtern waren, aber dann halt mit dem Laufe der Zeit immer selbstbewusster werden und immer mehr zu Leadern auf dem Feld werden.
Und es ist, glaube ich, auch insofern inklusiv, als dass man jetzt kein super Athlet sein muss, oder? Also so normal sportlich reicht.
Genau, das liegt einfach, glaube ich, daran, dass der Sport noch sehr jung ist. Und wenn man das Talent mitbringt, muss man nicht, wie jetzt im Handball oder im Fußball, schon 20 Jahre Erfahrung haben und mit 5 Jahren angefangen haben. Aber das ändert sich auch. Also je länger es den Sport gibt, desto kompetitiver wird es auch. Und desto schwieriger wird es auch, als Neueinsteiger da Fuß zu fassen.
Diese Woche vor 25 Jahren ist der erste Harry Potter Band erschienen und das ist uns hier bei SWR 2 Tandem ein willkommener Anlass, über Quidditch zu sprechen. Die Sportart, die an Harry Potters Internat Hogwarts eine zentrale Rolle spielt und die es längst auch in die Realität geschafft hat. Es gibt auch eine deutsche Quidditch-Nationalmannschaft und deren Trainer Marco Ziegaus ist heute bei uns zu Gast. Wann und wie wurde der Sport denn zum realen Leben erweckt, Herr Ziegaus? Sie haben vorher gesagt, die USA sind weltweit die Besten. Wahrscheinlich kommt es auch von da, oder?
Genau. 2005 wurde es in Amerika in einem College mal ausprobiert. Da gab es dann das erste Spiel. Und seitdem hat sich es weiter verbreitet und es gab immer wieder neue Iterationen des Regelwerks. Und dann so 2012 ungefähr ist es nach Europa rübergeschwappt. Und seit 2014 gibt es es auch in Deutschland.
Und sind es die, wenn Sie sagen College, sind es die Universitäten, über die sich das verteilt?
Hauptsächlich, ja. Also gerade am Anfang waren es vor allem die Unis und der Unisport oder der Hochschulsport, an dem das hauptsächlich stattgefunden hat. Inzwischen gibt es immer mehr auch einfach Absolventinnen und Absolventen, die nach dem Studium halt weiterspielen wollen und dann Community-Teams gegründet haben, also normale Vereine.
Wie ist denn das urheberrechtlich? Also darf man einfach einen Quidditch-Verein gründen oder muss man J.K. Rowling fragen oder Lizenzgebühren zahlen?
Also J.K. Rowling jedenfalls nicht, wenn dann wäre es Warner Brothers, die haben die Rechte an dem Begriff. Ja, es gibt so einen, also ein unausgesprochenes Agreement, soweit ich weiß, dass man einfach sich gegenseitig nicht stört, solange Quidditch jetzt keinen großen Gewinn erzielt und keine, da nicht viel Geld dahinter ist.
Es sind knapp 40 Mannschaften im DQB, dem Deutschen Quidditch-Bund. Es gibt 6 regionale Ligen. Wie ist da der Wettbewerb organisiert? Ist das wie im Fußball, so eine Saison lang, jeder gegen jeden, immer am Wochenende oder wie läuft das?
Also der Hauptwettbewerb ist eher in Turnieren organisiert. Mhm. Das läuft dann meistens ein Wochenende lang. Und es gibt da in der Regel 2 große Turniere im Jahr in Deutschland. Den Deutschen Quidditch-Pokal, an dem alle Teams teilnehmen dürfen. Und die Deutsche Quidditch-Meisterschaft, an der nur die besten 20 Teams teilnehmen dürfen. Und an der Deutschen Quidditch-Meisterschaft, da qualifiziert man sich dann auch für europäische Turniere. Für den European Quidditch Cup. Das ist so die Champions League des Quidditch.
Und wie groß ist das Publikum? Also kommen da eher nur die Familien und die Freundeskreise der SpielerInnen oder wie viele Leute zieht so ein Pokalfinale?
Also Familien- und Freundeskreise wären schon schön. In der Regel sind es vor allem die SpielerInnen der anderen Teams, die dann eben zuschauen bei so einem Finale. Vereinzelt auch wirklich Leute aus der Umgebung oder eben Hardcore-Fans. Also zum Beispiel SpielerInnen, die selbst vor ein paar Jahren gespielt haben, aber wegen Verletzungen zum Beispiel nicht mehr spielen können, aber halt weiterhin dem Team die Treue halten.
Das heißt, man ist schon noch ziemlich unter sich beim Quidditch.
Ja, auf jeden Fall.
Wird wie beim Fußball oder beim Handball auch gejubelt und auf den Schiedsrichter geschimpft?
Gejubelt auf jeden Fall. Auf den Schiedsrichter geschimpft auch ein bisschen, aber der Umgang bei uns mit Schiedsrichtern ist deutlich besser als im Handball oder im Fußball. Also die sind ja auch alle Teil der Community, die sind in der Regel auch alle SpielerInnen selbst. Ich bin selbst auch Schiedsrichter. Die werden in der Regel sehr respektvoll behandelt.
Was
zumindest
pfeift,
nach dem Spiel wieder.
Was pfeift man denn vor allem beim Quidditch?
Ja, hauptsächlich Kontaktfouls, würde ich sagen. Also, wie schon gesagt, im Quidditch darf man ja tackeln wie im Rugby, so ungefähr. Allerdings nur von vorne zum Beispiel. Man darf eben nicht von hinten. Man darf nur mit einer Hand tackeln. Man darf niemanden tackeln, der gerade dabei ist, einen Ball zu fangen zum Beispiel. Mhm. Das sind einfach so ein paar Regeln, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und die müssen halt auch eingehalten werden und bestraft werden, wenn sie nicht eingehalten werden.
Wie sind die Strafen?
Es gibt gelbe Karten, rote Karten und eine blaue Karte. Eine blaue Karte ist für technische Fouls. Also die blaue Karte kann man so viele bekommen, wie man will. Die erhöhen sich nicht zu einer gelb-roten Karte zum Beispiel. Mhm. Aber es ist jeweils 1 Minute Sperre. Mhm. Also 1 Minute hat das andere Team dann eben ein Powerplay, ähnlich wie im Eishockey. Und wenn man eben 2 gelbe bekommt oder direkt eine rote, dann ist man ganz raus für dieses Spiel.
In der Baden-Württemberg-Liga führen aktuell die Heidelberger Hellhounds die Tabelle an, gefolgt von den Flying Foxes Karlsruhe, Smoking Cauldron Stuttgart und der SG Freiburg Tübingen. In anderen Ligen gibt es die Augsburg Owls, die Braunschweiger Broomicorns oder die Bielefelder Basilisken. Das sind ungewöhnliche Namen. Haben die immer so Harry Potter-Bezüge jetzt, wie bei der Eule oder bei dem Kessel, dem Cauldron und den Owls?
Nicht immer. Und gerade die ältesten und, sage ich mal, traditionell am erfolgreichsten Teams haben das eigentlich oft nicht. Die haben oft vielleicht einen Bezug zu Fantasy-Wesen, zum Beispiel der Ruhr-Phönix, der in Bochum trainiert, oder die Free River Dragons aus Passau, bei denen ich bisher gespielt habe. Aber klar, es gibt auch viele Teams, die eben einerseits Alliterationen haben und andererseits einen Bezug zu Harry Potter haben.
Vor kurzem, Ende Mai, war der deutsche Quidditch-Pokal. Wer hat gewonnen?
Da haben die Münchner Wolpertinger gewonnen.
Die Münchner Wolpertinger. Ah, auch Fabelwesen, aber kein Harry Potter-Bezug. Ist denn da immer Abwechslung so an den Tabellenspitzen oder gibt es auch beim Quidditch einen FC Bayern, der immer alles abräumt?
Es gibt jetzt keinen FC Bayern, der alles gewinnt, aber ich würde sagen, es gibt eine relativ stabile Top 5. Die ändert sich ein bisschen, aber zum Beispiel die Rhein aus Bonn und der Ruhrphönix aus Bochum, die sind seit Jahren immer in den Top 5 vertreten eigentlich. Und natürlich gibt es dann ein bisschen Wechsel, also bis vor ein paar Jahren war Passau noch in den Top 5. Inzwischen ist es eher Berlin und München, die da reingekommen sind.
Marco Ziegaus ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Er ist Quidditch-Bundestrainer. Für alle, die kein Buch und keinen Film der Harry-Potter-Reihe kennen, das ist in den Büchern und in den Filmen ein Sport mit fliegenden Zauberbesen, den es ohne Zauber längst auch in echt gibt. Sie haben gerade, Herr Ziegaus, erklärt, welche Mannschaften so besonders stark sind im Quidditch. Da fiel schon auf, die Großstädte sind's. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Studenten und Studentinnen in Kleinstädten nach dem Studium eher weggehen.
Genau, ja. Auch großes Problem von meinem Heimatteam hier in Passau. Hier kommen viele Leute zum Studieren hierher, aber sie bleiben nicht und gehen dann wieder in die große Städte zum Arbeiten. Und sind dann quasi in den kleineren Städten ausgebildet worden, gehen dann zu den größeren Städten und pushen diese Teams nach oben.
Ah, verstehe. Und Sie haben sehr viel Fluktuation im Team.
Richtig, genau.
Aber man fühlt sich offenbar in der Szene trotzdem auch nach dem Ende der Zeit in einer Stadt verbunden, wenn die erwähnte Kollegin, von der ich vorher sprach, hier beim SWR, eine Übernachtungsgelegenheit in der anderen Stadt braucht, dann fragt die in der Quidditch-Gemeinde an. Haben Sie sowas auch schon gemacht?
Ja, sehr oft sogar. Also ich war jetzt auch erst vor ein paar Wochen in Heidelberg eben, weil ich ja nach Heidelberg demnächst ziehe und habe in der Zeit bei Spielerinnen des Heidelberger Teams übernachtet.
Auch im Ausland? Haben Sie im Urlaub auch schon Quidditch-Kontakte geknüpft?
Ja, ich habe selber in Schweden 2 Jahre lang studiert und habe dort auch mitgeholfen, ein Team zu gründen und aufzubauen. Und ein paar von den Leuten, die ich da kennengelernt habe, die treffe ich jetzt dann bald wieder bei der Europameisterschaft.
Lassen Sie uns noch ein bisschen so über die Faszination Quidditch sprechen. Wann ist denn ein Spiel besonders gut oder interessant? Also geht es da auch um Taktik? Gibt es komplizierte Spielzüge, alles sowas?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Hauptschwierigkeit im Quidditch ist es eben, die verschiedenen Spiele, die irgendwie parallel ablaufen, miteinander in Einklang zu bekommen. Also im Grunde gibt es ja 3 verschiedene Spiele. Es gibt das Quaffle-Spiel, also mit dem Ball, mit dem man versucht, Tore zu erzielen. Es gibt das Bludger-Game, mit dem man andere Leute abwerfen kann. Und es gibt das Schnatz-Game, wo man versucht, eben den Schnatz zu fangen. Mhm. Man versucht eben, die zeitlich so aufeinander abzustimmen, dass zum Beispiel man im Angriff die Verteidigung schwächt, indem man 1 oder 2 Leute von der Verteidigung abwirft, sodass sie raus sind, um dann eben dieses kurze Zeitfenster von 5 Sekunden vielleicht zu nutzen, um ein Tor zu machen. Also es gibt da eben kompliziertere oder auch wenig komplizierte Spielzüge. Und dadurch, dass man einfach 4 bzw. sogar 5 Bälle hat, steigt die Komplexität enorm an. Und alle die Ausgänge, die passieren können, sind sehr, sehr kompliziert. Und man kann sehr, sehr schwer vorher absehen, was alles passieren wird.
Verstehe. Also so als Feld-, Wald- und Wiesen-Handballer oder Fußballer oder Basketballer wird man sich da ganz schön umschauen erstmal.
Am Anfang auf jeden Fall. Gerade die Handballer haben wir natürlich einen großen Vorteil, wenn sie mit Quidditch anfangen, weil sie einfach sehr gut werfen können und fangen können. Es wird manchmal so ein bisschen gescherzt in der Community, wenn wir irgendwie ein Kreisliga-Handballteam hätten, die jetzt anfangen würden, Quidditch zu spielen, wie lange es wohl dauern würde, bis die alles in Europa gewinnen. Also vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich nur irgendwie ein paar Monate. Inzwischen glaube ich, dauert es ein bisschen länger, weil einfach inzwischen sehr viel Taktik und Erfahrung drin ist im Spiel, bei den erfahrenen Spielerinnen. Das kann so schnell nicht aufgeholt werden.
Was macht Ihnen als Trainer die meiste Arbeit? Also woran arbeiten Sie mit der Mannschaft und den Spielern?
Ja, ich würde sagen, tatsächlich an der Kommunikation, eben zwischen BieterInnen und ChaserInnen hauptsächlich, und dass man diese Spielzüge zuverlässig hinbekommt. Viele Ideen, die wir haben, die klappen halt in 1 von 10 Fällen vielleicht, aber dass man das dann halt, ja, sagen wir mal, in 80% oder 90% dann auch funktioniert, das ist die Schwierigkeit.
Und wo passiert das? Also Sie sind Bundestrainer, das ist dann die deutsche Nationalmannschaft im Quidditch. Wo findet das Training statt?
Eigentlich immer wieder an unterschiedlichen Orten, aber in der Regel in Städten, in denen es ein Quidditch-Team gibt. Also in der vergangenen Saison waren wir jetzt 2-mal in Heidelberg, 3-mal in Bochum, 1-mal in Berlin, 1-mal in München. Das heißt, die lokalen Teams stellen da immer einen Platz zur Verfügung und dann fährt eben dieses ganze Team eben zu diesem Ort.
Und der Platz, über das Spielfeld haben wir noch gar nicht gesprochen. Also man spielt auf Rasen, glaube ich, und das ist aber wahrscheinlich kleiner als ein Fußballfeld.
Genau, das ist ziemlich genau ein halbes Fußballfeld. Also man kann sich eigentlich ein Kleinfeld wie in der Jugend vorstellen im Fußball. Mhm. Und bei Turnieren zum Beispiel, da macht man auf ein Fußballfeld dann zwei Quidditch-Felder drauf, eben quer.
Wie oft muss man trainieren, um gut zu sein? Also die örtlichen Vereine, wie oft trainieren die?
Also mindestens einmal die Woche, aber die guten trainieren eigentlich dreimal pro Woche. Zusätzlich haben wir natürlich die anspruchsvollen Spielerinnen, die jetzt auch im Nationalteam spielen, gehen darüber hinaus noch selber joggen und ins Fitnessstudio, um besser zu werden.
Und woher kriegen Sie Ihre SpielerInnen fürs Nationalteam?
Die bewerben sich eigentlich bei uns. Ich bin ja gewählt worden von der Mitgliederversammlung aller Teams in Deutschland. Mhm. Früher war es so, dass es Auswahltrainings gab am Anfang der Saison. Das haben wir diese Saison geändert. Jetzt haben wir quasi ein laufendes oder stehendes Team. Und wenn Leute denken, sie haben das Zeug dazu, dann können sie sich bei uns bewerben. Dann werden sie eingeladen zu einem normalen Trainingslager und werden dann beobachtet von uns und gescoutet.
Von der Champions League sprachen wir schon. Und was jetzt so die Nationalmannschaften anbelangt, was gibt es da für internationale Turniere?
Da gibt es eigentlich hauptsächlich zwei, und zwar die Europameisterschaft oder im Quidditch heißt European Games. Da ist jetzt eben im Juli die nächste in Limerick in Irland. Mhm. Und es gibt eine Weltmeisterschaft, den World Cup.
Wie oft?
Immer alle zwei Jahre. Normalerweise war es so, dass in den geraden Jahren war die Weltmeisterschaft und in den ungeraden die Europameisterschaft. Corona hat aber alles durcheinander gebracht. Jetzt ist es andersrum. Also 2023 wird dann der World Cup sein, der wird in Amerika sein.
Wo waren Sie schon überall dabei? In welcher Funktion?
Also ich war als Spieler bestimmt schon in 40 verschiedenen Städten, in ganz Deutschland, aber auch im europäischen Ausland. Also in Limerick war ich, in Ljubljana, in Wien, in Paris, in Antwerpen, in Warschau, für ganz verschiedene Turniere. Teilweise war ich auch als Schiedsrichter unterwegs. Ich habe auch ein paar Turniere organisiert, also zum Beispiel die European Games 2019, die waren in Bamberg. Die habe ich mit organisiert oder halt auch viele deutsche Turniere.
Was war ein besonderes Highlight, eins Ihrer größten Quidditch-Erlebnisse?
Mein Highlight, an das ich am liebsten erinnere, ist nach wie vor die Quidditch-Meisterschaft 2017 in Jena, wo wir eben deutsche Meister geworden sind. Und ich würde sagen auch 2019 European Games in Bamberg, weil ich da an der Organisation beteiligt war und das meiner Meinung nach das am besten organisierte Turnier bisher im Quidditch war.
Ich meine, wenn man Ihnen so zuhört und wenn ich auch diese Regeln höre und die Spielzüge, von denen Sie erzählen, das klingt total interessant, finde ich. Man kriegt da gleich Lust, sich da drauf einzulassen und merkt auch, wie ernsthaft es ist. Umgekehrt stelle ich mir vor, wenn man Freunden oder neuen Bekannten erzählt, dass man Quidditch spielt oder mit anderen Sportlern ins Gespräch kommt, dass die dann schon die Augenbrauen hochziehen, oder? Also wie ernst wird man genommen als Quidditch-Spieler oder gilt das immer als schräg?
Es wird ein bisschen belächelt, aber es ist so ein ongoing process, dass man das eben mehr verankert und dass die Leute das mehr akzeptieren. In so einer Kleinstadt wie Passau, da sind wir inzwischen so weit, dass wir vom Hochschulsport akzeptiert sind, dass auch fast alle Studierenden in Passau das schon mal gehört haben. Die meisten finden es halt noch witzig, aber zumindest nicht mehr lächerlich. Und wir sind jetzt auf dem Weg von witzig zu interessant zu werden oder zu Potenzial.
Wir sprechen über Quidditch heute in SWR 2 Tandem, also die Sportart, die zuerst nur Harry Potter-Fans kannten, weil sie eben in dieser erfolgreichen Buchreihe von J.K. Rowling gespielt wird. Inzwischen gibt es den Sport auch in der realen Welt, leicht abgewandelt, weil ohne fliegende Besen. Und unser Gast ist der Bundestrainer Marco Zieghaus. Ich dachte ja ehrlich gesagt lange, Herr Zieghaus, so ein Quidditch-Turnier, das veranstalten Harry Potter-Freaks, die sich dann als Romanfiguren verkleiden und vielleicht was aus den Büchern nachspielen. Stattdessen, ich glaube, das haben wir jetzt begriffen in dieser Sendung, ist es ein richtig ernstzunehmender Sport. Wie viel Harry Potter steckt 15 Jahre nach dem ersten realen Spiel überhaupt noch drin? Hat jeder Quidditch-Spieler mal Harry Potter gelesen oder gesehen?
Nein, es gibt auch einige SpielerInnen oder Spieler, die Harry Potter weder gelesen noch gesehen haben. Das ist natürlich die Minderheit, einfach weil in der Gesellschaft die meisten Leute Harry Potter irgendwann mal gelesen haben oder gesehen haben. Yeah. Aber es gibt die Leute, die das noch nie gesehen haben und die gibt es auch beim Quidditch tatsächlich. Und ich würde sagen, die Leute, die wegen Harry Potter beim Quidditch sind, die sind in der Unterzahl.
Worüber fachsimpeln Quidditch-Fans und SpielerInnen, wenn sie sich treffen?
Das hängt davon, mit wem man spricht. Es gibt eben verschiedene Rollen. Manche Leute sehen sich eher als Spieler, andere sehen sich eher als Funktionär oder Organisator. oder als Schiedsrichter. Und dann wird eben über Regeln oder über Strategie oder über die Organisation des letzten großen Turniers gefachsimpelt.
Mir fällt gerade ein, ich habe vorher, als wir über die Regeln sprachen, noch einen ganz wichtigen Aspekt vergessen. Wie lange geht denn so ein Spiel eigentlich und wer hat dann am Ende gewonnen?
Also das Spiel geht so lange, bis der Schnatz gefangen worden ist. Die Sucher kommen ja ab der 18. Minute und in der Regel dauert so zwischen 2 und 10 Minuten, bis sie den Schnatz gefangen haben. Mhm. Also ich habe auch schon Spiele gehabt, die dann noch 20 Minuten gegangen sind, also insgesamt dann ungefähr 40 Minuten Spielzeit hatten. Und die Spielzeit wird bei jeder Unterbrechung angehalten. Also immer wenn ein Foul zum Beispiel war, wird die Spielzeit angehalten, sodass eine 40 Minuten Spielzeit oft auch mal über eine Stunde reale Zeit ist.
Verstehe.
Gewonnen hat am Ende das Team, das die meisten Punkte hat. Also am Anfang macht man schon Tore. Jedes Tor gibt 10 Punkte. Und der Schnatz gibt nochmal 30 Punkte.
Haben wir das auch noch nachgetragen, dann hat man da auch noch eine Idee. In 3 Wochen, Sie haben schon gesagt, sind die Europameisterschaften in Limerick. Sind Sie dabei?
Ich bin natürlich dabei als Nationaltrainer, ja.
Und die bundesdeutsche Mannschaft auch. Mit welchem Ziel, was würden Sie sagen?
Also, wir wollen eine Medaille. Das ist das Ziel. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch möglich. Am Ende hängt aber natürlich vieles auch ein bisschen vom Glück ab, ob man halt den Schnatz fängt oder nicht. Gerade in den Top 5 in Europa oder auch weltweit sind eigentlich alle Teams so stark, dass sie sich gegenseitig schlagen können und dass am Ende sie ungefähr gleich auf sind und es wirklich nur darum geht, wer den Schnatz fängt.
Also das ist so ein bisschen wie beim Pokal im Fußball, dass man zwar Favoriten hat oder so, aber es kann eigentlich auch jederzeit Überraschungen geben.
Richtig, ja.
Und Anfang Oktober sind dann die deutschen Meisterschaften. Gehen Sie da auch hin und halten nach Talenten für die Nationalmannschaft Ausschau?
Ja, also das machen wir bei jedem Turnier. Allerdings werde ich bei der deutschen Meisterschaft auch selber spielen, für die Heidelberger Hellhounds. Wenn ich gerade nicht selber spiele oder Schiedsrichter bin, dann halte ich Ausschau nach neuen Talenten und scoute.
Sie haben es schon gesagt, genau, Sie ziehen von Passau nach Heidelberg. Wäre es auch eine Option gewesen, irgendwo hinzuziehen, wo es kein Quidditch-Team gibt, oder ist das für Sie schon essentiell?
Das ist eigentlich essentiell. Also wir haben eigentlich, als wir überlegt haben, wo meine Freundin und ich hinziehen wollen, haben wir nur Städte mit Quidditch-Team in Betracht gezogen.
Es ist natürlich nicht das, was Sie hauptberuflich machen, sondern?
Ich bin hauptberuflich Softwareentwickler und arbeite da im Homeoffice. Das heißt, ich kann auch von überall aus arbeiten. Deswegen war es auch sehr unkompliziert für meine Firma, wo ich hinziehe.
Wie viel Zeit in der Woche nimmt Quidditch in Anspruch für Sie?
Ich würde mal sagen, so mit selbst trainieren, also dass ich selber mich selbst trainiere und dem organisatorischen Aufwand irgendwas zwischen 10 und 15 Stunden pro Woche. Mhm. Das ist natürlich also auch der Freizeitsport dabei. Jetzt nur das Ehrenamt, das ich ausübe als Nationaltrainer zum Beispiel, das würde ich sagen so ja, zwischen 5 und 10 Stunden pro Woche, je nachdem, wie viel gerade los ist.
Ich hoffe, Ihre Freundin hat auch einen Sinn für Quidditch.
Ja, wir haben uns über das Quidditch kennengelernt.
Wie schwierig war denn, Sie haben es schon kurz angesprochen, Corona für den Sport? Sind da viele, haben Sie viel verloren? Spieler?
Ja, es hängt vom Team ab. Also einige Teams wie Passau haben massiv verloren. Andere Teams, die kaum noch Studierende in den Reihen haben, sondern eher Berufstätige, für die war das nicht so schlimm. Aber natürlich war es ein Rückschritt für die Community. Wir haben einige Teams, haben sich ganz aufgelöst und man konnte auch lange Zeit nicht trainieren. Das heißt, man ist auch ein bisschen sportlich, hat natürlich einen Rückschritt gemacht.
Aber sind Sie denn insgesamt optimistisch, dass der Sport auch bleibt? Also wie entwickeln sich die Mitgliederzahlen und die Wettbewerbe?
Also aktuell stagniert es eher, aber wir sind zuversichtlich, dass es, wenn Corona in Anführungszeichen vorbei ist, also wenn man absehen kann, dass die Regeln so bleiben, wie sie jetzt ungefähr sind, dass wir dann auch wieder ins Wachstum reinkommen.
Vor welchen Herausforderungen steht Quidditch als Sport denn sonst noch? Also wenn der Deutsche Quidditch-Bund tagt oder eine Mitgliederversammlung ist, was sind da so die Themen?
Ja, Wachstum ist das eine natürlich, ich glaube das Wichtigste. Anderes Problem ist die Finanzierung der Aktivitäten, der Turniere zum Beispiel, die wir machen. Und eben auch die Inklusion und wie wir es schaffen, den Sport inklusiv für alle zu machen oder auch zu halten.
Woran denken Sie?
Es gibt die Gender Rule ja im Quidditch, dass eben maximal 3 Leute des gleichen Geschlechts auf dem Feld sein dürfen pro Team. Das ist Deutschland tatsächlich ein Vorreiter. International sind es nämlich maximal 4. Das heißt, da ist dann oft die Aufteilung 4 Männer, 2 Frauen. Und in Deutschland ist es jetzt eben schon 3-3. Und diese Regeländerung wird auch international diskutiert gerade.
Jetzt haben Sie uns eine Sendung lang von Quidditch erzählt. Was würden Sie denn sagen, was Sie besonders finden an diesem Sport, was Sie angezogen und dann auch dabei gehalten hat? Was ist das Tolle an Quidditch?
Ich glaube, für mich sind es zwei Sachen. Einerseits die taktischen Möglichkeiten und die Komplexität des Sports, eben durch die vier verschiedenen Bälle und dass er einfach noch nicht so erforscht ist wie andere Sportarten. Und dabei auch direkt zum Zweiten, dass es noch ein sehr junger Sport ist. Da gibt es einfach noch sehr viel zu entdecken, sehr viel aufzubauen. Das bereitet mir sehr viel Freude, neue Dinge zu schaffen, die dann lange Zeit halten möglichst.
Und wenn jetzt jemand Lust gekriegt hat, das mal auszuprobieren, wie geht man am besten vor, wenn man vielleicht jetzt nicht am Ort ein Team hat, wohin wendet man sich?
Also es gibt ja den Deutschen Quidditch-Bund, der hat eine Webseite, kann man auch mal schauen. Da gibt es auch ein Verzeichnis von allen deutschen Teams. Da gibt es auch Anleitungen zum Bauen von Equipment oder auch so Hilfestellungen, wie man selbst ein Team gründen kann, wenn man da Lust drauf hat. Oder einfach mal dem Deutschen Quidditch-Bund eine E-Mail schreiben und dann helfen die gerne weiter.
Und alle anderen haben jetzt auf jeden Fall eine Vorstellung von diesem Sport bekommen, von dem sie vielleicht davor nie gehört hatten. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
SWR 2 Tandem mit dem Quidditch-Bundestrainer Marco Zieger aus Redaktion Martina Kögel, Technik Matthias Wunderlich. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.